Hallo, herzlich willkommen zur Bin ich süß-sauer? Das ist der Titel von meinem Podcast, Bin ich süß-sauer? Wie findest du den Titel?
Wie eine Soße?
Ja.
So asiatische süß-sauer Soße?
Genau.
Ja, das bin ich auch.
Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 4 von Bin ich süß-sauer? Ich bin Songun und spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unser Leben, Herausforderungen und Träumen. Für diese Folge habe ich mich mit Nari getroffen. Nari ist eine Filmeditorin, Produzentin und auch frischgebackene Unternehmerin. Ich habe sie vor 6-7 Jahren über Twitter kennengelernt, als sie Wildsesam-Saatgut verschenkt hatte. Vielleicht wisst ihr schon, dass die Sesamblätter ein wichtiger Teil der koreanischen Küche sind. Die gibt es leider in Deutschland nur selten, also habe ich mich bei ihr gemeldet. Ich war Naris Follower. Sie erzählte über ihr Leben als eine lesbische Frau und ich war so froh zu wissen, dass es eine andere queere koreanische Person in Deutschland gab. Seitdem sind wir befreundet und sie nennt mich heute noch Herrn Sesamblatt oder auf koreanisch Genimnam. Es gibt zwei Besonderheiten an Nari als Gast heute. Zum einen ist ihr Lebensschwerpunkt seit 2-3 Jahren nicht mehr in Berlin, sondern in Seoul. Zum anderen habe ich sie zweimal geinterviewt, und zwar zum ersten Mal im Oktober 2019 in Köln und zum zweiten Mal März 2020. Ursprünglich wollte ich mit ihr diesen Frühling in Seoul treffen, aber wegen der Coronavirus-Pandemie habe ich meine Heimreise gecancelt und stattdessen ein Telefongespräch geführt. Im Übrigen sind Migration Festival in Berlin und Asian Diaspora Artist Meetup sowie Asian Drag Takeover in Düsseldorf, die ich in der letzten Folge angekündigt habe, zuerst mal auf spätere Zeit verschoben. Ich hoffe, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam überwinden und bald wieder an Orten, die uns am Herzen liegen, treffen können. Wann bist du nach Deutschland gekommen?
Ich bin im 2002 nach Deutschland gekommen. Das war Ende Oktober. Ich glaube sogar heute.
Ne? Echt?
27.10.
Ach, genau vor 17 Jahren.
Aha.
Krass. Und wie war die Zeit in Berlin?
Kalt. Es hat so viel geschneit.
Aha.
Und ich durfte den nächsten Tag schon meinen ersten Fahrschein kaufen. Und mein erster Currywurst essen in Berlin-Steglitz.
Das sind deine Erinnerungen an deinem ersten Tag in Berlin.
Mhm, eine erste Erinnerung.
Es war kalt, du hattest Currywurst.
Und dunkel vor allem.
Oh ja, ja, die Sonne geht echt zu schnell runter im Winter in Deutschland.
Ja, ich bin dann nach 2 Tagen, glaube ich, direkt zur Sprachschule gegangen. Und meine Schule hat um 9 Uhr morgens begonnen und dann irgendwie bis 15 Uhr oder so.
So ein Intensivkurs.
Ja, so ein Intensivkurs habe auch. Ich war ein Geld bezahlt dafür. Ich hatte davor in Korea relativ viel Geld verdient mit 20 oder 19 Jahre alt als Nachhilfelehrerin für Mathematik und Physik. Und all das Geld habe ich, glaube ich, für diese Sprachschule ausgegeben.
Wie war es denn für dich, in Berlin zu sein, als lesbische Frau? Oder hast du dich davor schon dich als lesbische Frau identifiziert oder war das eine andere?
Habe ich auch relativ früh mich identifiziert. Ich hatte meine erste Freundin mit, ich muss schnell rechnen, weil ich bin Koreanerin. Das heißt, wir zählen in Korea ein Alter anders als in Deutschland. Da war ich 9. Schulklasse.
Jungsam.
Ja, Jungsam.
Also 16 nach koreanischem Alter und in Deutschland so 15 oder so.
15, genau. 14 oder 15 hatte ich meine erste Freundin offiziell. Aber interessanterweise wussten wir nicht, was lesbisch heißt.
Also ihr wart zusammen, aber ihr wusstet nicht das Konzept dahinter oder das Wort lesbisch.
Das Wort oder das Konzept wussten wir auch nicht. Ich bin zu einer Middle School gegangen. Und da gab es nur noch Mädels. Und das war auch nicht ungewöhnlich, irgendwie, dass 2 Frauen oder 2 Mädels zusammenkommen.
Das höre ich super oft.
Ja,
während
oder?
Der Schulzeit, vor allem, ja, in Korea gibt es so getrennte Schule für Jungs und Mädels.
Ja.
Also ich glaube, in Jungschule ist es vielleicht seltener oder nicht so offener, aber gerade in Mädelschule ist es fast gang und gäbe. Es gibt immer in jedem Jahrgang ein oder zwei Mädels, die besonders beliebt sind. Und sie bekommen so Liebesbriefe und so. Warst du auch so ein Mädchen?
Ja, ich hatte kurze Haare, ich hatte so viel geschenkt bekommen und Mädels haben wegen mir geweint.
Oh, du hast so manche Herzen gebrochen.
Wieso? Also sind wir ganz normal zusammengekommen und wir wurden auch anerkannt von anderen Mädels, dass wir zusammen sind.
An der Schule?
An der Schule natürlich. Uns wurde auch immer jeweils gefragt, wo deine Freundin ist und so.
Oh, süß.
Warum du jetzt so allein bist. Aber wir wussten nichts von Homosexualität.
Das ist einfach, eigentlich, das ist ganz natürlich, das ist eigentlich ganz idealer Fall. Also das ist einfach so, wir sind einfach so, oder nicht?
Ja.
Ne?
Vielleicht, weil ich aber auch nicht in Seoul zur Schule gegangen bin, sondern in einem kleinen Dorf. Und dort kannten wir den Konzept auch gar nicht.
Aber das war, glaube ich, oder? Das war ja kein Problem, oder? Also du und deine Freundinnen an der Schule fanden das einfach ganz gewöhnlich.
Ja, glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig daran erinnere. Dann bin ich in dem ersten Highschool-Jahr, also 10. Klasse nach Seoul gezogen und sagten andere Mädels, dass ich lesbisch bin. Und weißt du, was ich da gemacht habe?
Ganz kurz mal. Du hast aber in der Zeit inzwischen schon das Konzept oder das Wort lesbisch.
Habe ich noch nicht gelernt.
Aha.
Und musste ich nur umziehen, wegen meinen Eltern. Dann, ich bin in Seoul gelandet und ich hatte so das Foto von ihr. Und ich habe von meiner Freundin auch erzählt gehabt und meinten andere Solar-Mädels, dass ich Lesben bin. Und ich wusste aber das Wort noch gar nicht.
Aha. Die hatten einfach,
das die Wort lebten in Seoul. Ich glaube. Die haben mich gefragt, ob da in unserem Dorf auch McDonald's gibt. Und ich habe so ganz stolz geantwortet, ja, es gibt einen. Und gibt es dort auch Käse? Und ich habe gesagt, ja, haben wir.
Die Seouler sind manchmal so shady, muss ich leider sagen. So voller Shade. Dann bist du mit diesem Begriff und allen anderen Dingen begegnet. Und
ich habe das Wörterbuch geguckt. Lesbian. Es heißt das auf Koreanisch.
Lesbian.
Lesbian. Also das Wörterbuch habe ich, als ich meinen Grundschuleabschluss bekommen habe, so als Preis bekommen. Ich war gut in der Schule.
Eine gute Schülerin.
Gute Schülerin in der Grundschule. Und das war auch relativ alt zur Zeit, zu der Zeit. Ja, Songkiri Hane Pyeongtaegeun Songhengi, was ist das auf Deutsch?
Eine perverse
sexuelle Akt unter Frauen. Und ich war so schockiert, dass ich pervers bin.
Danke, Wörterbuch.
Ja, und natürlich mit 16 Jahre alt oder 15 Jahre alt, ich war so jung und war ich schockiert. Und ich wollte meine Sexualität ablehnen, aber hatte schon eine andere Freundin da in Seoul kennengelernt.
Was können wir machen?
Und sind wir doch so zusammengekommen.
Ja.
Und unser Lehrer hat davon mitbekommen und ein Deutschlehrer, also unser Deutschlehrer hat mich in Unterrichtsstunde geschlagen.
Was?
Und zwar ganz oft, weil der Klassenlehrer, also meine damalige Freundin war. Und er meinte, ich soll mich schämen, dass ich mit einer Frau zusammenkomme. So, das war die Geschichte. Und deswegen, nach der Schule, also ich hatte in der Schule wirklich viel Probleme. Und ich wollte ausprobieren, ob ich auch mit einem Mann zusammenkommen kann. Und ich habe das tatsächlich gemacht, weil so einige Junge stand auf mir und dachte, ich kann dann mit einem zusammenkommen. Und habe ich gemacht und ich war gar nicht in ihm verliebt, aber ich habe getan, als ob ich ihn liebe. Dann bin ich aber noch nach Deutschland gekommen, in Berlin. Und als ich aber angekommen war, war ich noch offiziell mit einem Mann zusammen gewesen.
Der aber damals in Korea war.
Genau, der damals noch in Korea war und ich wollte nicht mehr mit ihm zusammen sein. Und ich stelle euch mal vor, mit 19 oder 20 ist man vielleicht noch nicht richtig verantwortlich und will man weglaufen. Und ich bin nach Berlin weggelaufen. Und wenn ich mir zurückblicke, dann vielleicht wollte ich richtig als mich leben, also ich meine als Lesbin leben, deswegen bin ich nach Berlin gekommen, aber damals wusste ich auch nichts davon, ob in Berlin wirklich viele homosexuelle Menschen geben, und ich bin nur nach Berlin gekommen, Nummer eins, weil das Studium umsonst ist, und Nummer zwei, weil ich keine andere deutsche Stadt kannte.
Und Nummer drei vielleicht, weil koreanische Menschen einfach Hauptstädte lieben. Egal in welchem Teil der Welt, ne? Genau. Die allermeisten Koreaner sind in der Hauptstadt.
Leben, genau. Und in Berlin und Paris und so.
Du warst also in Berlin und da hast du dein Lesbischsein zurückgewonnen oder wiedergefunden. Wie war das?
Mein Hauptmieter. Ich war also untervermietet und in einem WG-Zimmer gewohnt, was ich zum ersten Mal gemacht habe. Als ich in Berlin angekommen war, ein Foto von meiner Ex-Freundin auf dem Tisch zu stellen. Und hat mein Mitbewohner sozusagen, mein Mitbewohner hat bemerkt, dass ich lesbisch bin und mich sofort gefragt, ach, du bist lesbisch. Und das ist natürlich in Korea großes Geheimnis. Und das wäre vielleicht auch in Korea ein bisschen unhöflich, wenn man direkt fragen würde. Also hätte man dann lieber im Umweg gefragt, wer ist sie, seid ihr nah aneinander oder keine Ahnung. Aber er hat mich direkt gefragt, ah, du bist lesbisch oder so. Und,
oha.
Ja, und das war Berlin. Ich habe mich ein bisschen beleidigt gefühlt natürlich, so aus meiner Gewohnheit, aber irgendwie auch sehr, sehr befreit gefühlt. Ach, hier fragt man sowas direkt und zwar direkt. Und dann dachte ich, ja. Ich bin jetzt zurückgekehrt, lesbisch zu sein, und zwar richtig. Und dann hat es mir Spaß gemacht, immer Leute zu erzählen, dass ich lesbisch bin, was ich in Korea nicht dürfte oder konnte.
Du hast ja insgesamt so 15 Jahre lang in Berlin gelebt. Und wie war es denn, da als asiatischer Mensch zu sein? Was bedeutet dieses Lachen?
Ja, Süßsauersoße.
Also ich fand es so lustig, dass du das sofort verstanden hast, worum es geht, weil viele meine nicht-asiatische Freunde aus Deutschland oder anderswo, die können am Anfang damit nichts anfangen. So.
Ja, ich hatte so mehrere Spitznamen wie Bubble Tea oder alles die Wörter, die so an asiatische Menschen geht, besonders auch an asiatische Frauen, vor allem Sushi bedeutet was sexistisch auch.
Echt?
Mhm. Das hat eine mongolische Freundin mir erzählt. Also mich hat keiner als Sushi genannt, aber sie wurde ganz oft als Sushi genannt und sie und die Vorstellung, dass so auf dem nackten Körper bla.
Wie weit es gehen kann, jemand. Also wie, wie kreativ man leider bei solchen Dingen sein kann.
Was als asiatische Frau in Deutschland oder in Berlin zu leben ist, du gehst einfach auf die Straße lang und denkst, das Wetter ist ganz schön und kommt ein Auto neben dir vorbei und halt das Auto neben dir an und dann kommt das Fenster runter und fragt ein alter, also anscheinend sehr gut ausgebildeter Mann, der scheinbar so über 60 sein könnte, fragt dich, wie viel du kostest. Und ich habe da geantwortet, wie viel meine Karre gekostet hat, 50.
Er hat einfach suggeriert, dass du für Geld mit ihm ins Bett gehen würdest.
Ja, und auf jeden Fall.
Du hast das schon verstanden und du hast einfach dann...
Natürlich, das war nicht meine erste Erfahrung, so gefragt zu werden. Und das ist auch ganz oft in Berlin passiert, wenn ich auf der Straße laufe.
Aber das höre ich auch super oft. Also das ist auch wieder absurd, ja?
Oh ja,
ich bin
das freut
auch
mich,
aus
dass
Asien.
Ich nicht alleine bin.
Ja, ja, oder es ist total schade, dass es so viele Menschen betrifft.
Ja.
Ich komme auch aus Asien, aber weil ich also ein biologischer Mann bin, überrascht mich immer mal wieder, wie wenig ich dann doch hier diskriminiert werde, im Gegensatz zu meinen Freundinnen aus Asien.
Ja, Diskriminierung auf der Straße passiert jeden Tag. Also das war mein Alltag. Das hat nicht aufgehört und erfahren habe ich auch mehr, seitdem ich mit meiner Frau zusammen geworden war, weil sie ist kleiner als ich gewesen und sie hat mehr, also sie war auf jeden Fall mehr diskriminiert als ich.
Also das hast du quasi neben, also
ja.
Als ihr dann zusammengelaufen seid,
ja, sie wurde
hast du das mitbekommen.
mal geschlagen auf der Straße. Was? Also einfach ohne Grund. Man schlägt den Kopf meiner Frau. Und ich schreie so.
Und?
Dann geht er weg.
Und habt ihr irgendwie das bei Polizei angezeigt, oder?
Naja, war immer zu spät. Und weißt du, das war unser Alltag. Und man kann nicht jedes Mal Polizei rufen. Und das ist auch lässig. Das passiert halt. Und wenn ich von sowas an meine Freunde erzähle, dann sage ich, oh, vergiss es, die sind nur Idioten und nicht alle Deutschen sind.
Aber darum geht's ja nicht. Darum geht's ja nicht. Ja. Ne? Wenn es einmal passiert, ist es schon viel, finde ich. Einmal ja. ist auch schon zu viel. Mhm. Und dennoch, ich habe das auch super oft gehört. Also ich habe also bei weitem nicht so krass oder nicht so oft wie bei dir oder bei deiner Freundinnen das erlebt, aber so mitten auf dem Weg oder in der Stadt, so plötzlich taucht jemand und dann macht Schlitzaugen oder Nihao, Xinxiangxiong und so weiter.
Ja, das mit Nihao ist natürlich, was wirklich jeden Tag passiert war.
Ach. Und dann, wenn ich sowas sage, dann sagen so manche Freundinnen von mir, die in Deutschland geboren sind, sagen, ja, aber also nicht alle sind so. Und ja, nimm das doch nicht so ernst. Und wenn ich dann daraufhin sauer werde oder wenn ich daraufhin dann wütend werde und dann erzähle, wie beleidigend das ist und wie verletzend das auch ist und wie ich mich dann unsicher fühle auf der Straße, dann die sagen, ach, lass die Kirche im Dorf stehen. Und ich meine, in dem Moment geht es nicht darum, dass es allermeisten Menschen sowas nicht tun, sondern oft denke ich, ja gut, also wenn ihr das auch als Problem seht, warum bleibt ihr da still, wenn sowas halt passiert?
Naja, das sehe ich auch ein bisschen anders von sogenannte zweite Generation Asiaten oder dritte Generation Asiaten. Wir erste Generation Asiaten, wir haben uns entschieden, nach Deutschland zu kommen. Ja. Und einiges können wir selber akzeptieren oder einiges können wir auch weggucken. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich ohne meine Wille nach Deutschland gekommen bin, und wenn das so meine Realität ist, dann hätte ich vielleicht auch anders reagiert.
Ja, ich meine nicht die asiatisch-deutsche Freundinnen, sondern
die weiße
blonde Deutschen.
Kacke.
Ja. Also manche sind schon so nicht mitfühlsam. Was war bisher dein Lieblingsdokumentarfilm, den du geschnitten hast?
So am erfolgreichsten geworden ist der Film The Machine Which Makes Everything Disappear.
Mhm.
Der Film hat den Sundance-Preis gewonnen.
Wow, Sundance?
Ja.
Krass.
Genau, wir haben viele Preise gekriegt. Wir haben auch sehr gute Kritik bekommen. Und der Film hat mich tatsächlich auch als Dokumentarfilm-Editor berühmt gemacht.
Mhm.
Und deswegen habe ich auch sehr viel Angebot bekommen können.
Und worum geht's in dem Film?
Das Filmteam hat das ganze Georgien durchgereist und man sollte vor sowjetische Wand stehen, also vom Stilistik her.
Mhm.
Dann sollten sie über seine Lebensgeschichte erzählen. Ich habe in Deutschland hauptsächlich Dokumentarfilme geschnitten. Und Dokumentarfilme, also Editoren, die Dokumentarfilme schneiden, sind... Naja, ich würde sagen, in Deutschland gibt es einige, die nur Dokumentarfilme schneiden oder montieren, besser gesagt. Und in Korea gab es damals noch nicht wirklich jemanden, der Dokumentarfilm schneidet, nur als Editor natürlich, weil manche Regisseure haben dann selber ihre Filme geschnitten und nicht zusammengearbeitet mit einem oder mit einer Editorin. Und natürlich gab es einige, die beides geschnitten haben, so Spielfilm und Dokumentarfilm beides. Und dann irgendwie so ab 2010, 11, 12, 13, da um die Zeit ist dann unter koreanische Dokumentarfilmregisseuren dann die Mode geworden, irgendwie doch mit Kameramensch zusammenzuarbeiten, doch mit Editoren zusammenzuarbeiten.
Also nicht nur alles aus eigener Hand herauszuzaubern, sondern etwas, darf ich sagen, so professioneller? Oder
genau, ja, die wollten auch professionell werden, weil nach koreanische Dokumentarfilmgeschichten, haben die dann angefangen, Film zu machen, um, wie soll ich sagen, um ihre eigene Bewegung zu machen, um so also Aktivisten sind die meistens, wenn ich das sagen darf, weil viele wollen die Tatsache auch nicht akzeptieren und wollen.
Ja, wobei Dokumentarfilme sind in Südkorea tatsächlich sehr, sehr wichtige Medien oder wichtige Format für politische Aktivismus und auch die Themen, die wir sonst nicht im Fernseher sehen können, werden dann in Dokumentarfilme besprochen.
Das ist doch wahr.
Ja.
Also die wollten aber richtige Filme machen irgendwie. Und die haben irgendwie dann gehört untereinander, dass man Filme unter Produktion produziert und mit anderen Menschen zusammen machen und macht. Und ich wurde gerufen und ich habe in einem Jahr, im 2013 oder so glaube ich, über 21 Angebote bekommen.
Oh, aus Südkorea?
Ja.
Aha. Was war der?
In Berlin habe ich nur 2.
Aha.
Und beides habe ich aber abgelehnt. Und von 21 Angebote habe ich 2 genommen.
Krass. Und
deswegen habe ich im 2013 einen koreanischen Dokumentarfilm geschnitten und in 14 habe ich auch noch eins und 2015 habe ich auch noch eins. Also seit 2013 arbeite ich auch viel in Korea oder habe ich teilweise alles in Berlin auch geschnitten, aber die waren meistens auch koreanische Filme.
Wann bist du nach Korea zurückgekehrt jetzt?
Also ganz zurückgekehrt bin ich gefühls jetzt noch nicht, aber, aber so richtig zurückgekehrt mit meinem ganzen Stoff, also mit meinem ganzen Gepäck und so, bin ich Februar 2018.
Wie ist Seoul mittlerweile?
Ich habe, glaube ich, sehr besondere Umgebung, weil, also nach Korea zurückgekehrt habe ich schon mit meiner Frau, wir sind in Lebenspartnerschaft eingegangen oder so hat man gesagt. Also hatten wir auf jeden Fall Hochzeit und Zeremonie und so alles gehabt. Und wir haben uns gegenseitig auch Frau genannt. Und dann sind wir nach Korea geflogen, aber ich habe da in einem Media Startup Accelerator gearbeitet, also sehr schwul, lesbisch, freundliche Umgebung.
Aha, auch in Seoul, also selbst in Korea?
Das glaube ich mir.
Aha.
Und selbst mein Chef hat sich irgendwie gefreut. Irgendwie hat er sich gefreut, dass ich lesbisch bin. Weil dann heißt das, dass seine Firma minderheitenfreundlich wirken könnte vielleicht. Oder weil er ein guter Mensch ist, hoffentlich. Ja. Ja, unser Chef war Frauen gegenüber respektvoll, war er zumindest. Und er hat mit Absicht auch in Business-Meeting mich gefragt vor unserem Kunden, wie meine Frau geht und so. Also spezifisch hat er das Wort genommen, um
so
zu zeigen. Das ist nett gemeint auf jeden Fall, dass es ja auch für die Sichtbarkeit
wichtig gewesen.
Dass, vielleicht ist es auch für ihn wichtig, dass Lesben sichtbar wird in Korea und konnte auch die Chance nutzen. Und ich bin sowieso offen für alle oder an allen. Deswegen war es okay, aber für ihn war das, glaube ich, auch nicht immer so einfach, aber hat er sich bemüht.
Wie geht's dir in Korea, in Seoul?
Ja, wollte ich fast zuerst fragen, weil in Korea, also das mit dem Coronavirus, es ist wie ein Alltag geworden. Also die Menschen sind gerade gewöhnt und ich irgendwie auch. Und natürlich alle, glaube ich, hoffen, dass die Situation sich ändert. Aber irgendwie, dann findet man seinen eigenen Alltag. Und hier ist es ja auch nicht so krass. Viele Gestorbene. Aber das, was man in Korea aus Deutschland hört über Medien, es hört sich noch schlimmer an. Deswegen, ich mache mir weniger Sorgen für Korea, aber mehr Sorgen für Deutschland.
Also wie sieht dein Alltag jetzt aus? Was hat sich konkret verändert? Ich arbeite ja nur zu Hause, gehe selten raus.
Also es gibt halt Leute, die zu Hause arbeiten, von zu Hause arbeiten nur noch. Mhm. So einige Startups und so machen das. Meine Firma, also wir haben uns von vornherein entschieden, doch im Büro zu arbeiten, aber so eine bestimmte Distanz zu halten, mhm, und versuchen so keine richtige soziale oder körperliche Kontakt zu machen, mhm, und so Maske anhaben, Hände waschen.
Gab es einen Moment oder einen Grund, warum du über dein Leben als lesbische Frau ganz offen in Medien erzählt hast?
Zuerst wissen alle Menschen, die ich kenne, dass ich lesbisch bin. Mhm. Es war seit irgendwann kein Geheimnis gewesen. Und das war auch mein Überlebensmittel gewesen, mhm, zu Offenheit zu halten, dass ich lesbisch bin. Weil, wenn du einmal beginnst zu lügen, dann musst du jedes Mal lügen. Dann musst du dich drum kümmern, dass du perfekt lügst.
Ja, du musst quasi immer dieselbe Geschichte erzählen. Ja, quasi Logik aufrechthalten.
Ja, für mich war das lässig. Mhm. Und also in Berlin an Deutschen zu sagen, dass ich lesbisch bin, war das einfacher. Aber an Koreaner in dieser kleinen Gesellschaft zu sagen, war am Anfang sehr schwer. Mhm. Aber einmal habe ich probiert, und dann die erste Reaktion war gar nicht schlecht, mhm, und dachte, das ist einfach. Und langsam habe ich versucht, dann an allen Menschen klarzustellen, dass ich lesbisch bin. Mhm. Dann wurde mein Leben einfacher. Einfach. Mhm. Also Männer haben mir nicht mehr geflirtet und einige gute Sachen hatte ich. Mhm. Dann wusste meine Bekannte in Korea auch alle, mhm, weil ich wenig Bekannte hatte in Korea. Aber seitdem ich in Korea arbeite und lebe, habe ich ja immer mehr Bekanntschaft. Mhm. Also immer mehr Menschen in Bekanntschaft. Und da hatte ich aber nie gedacht, dass ich irgendwie wieder lügen möchte. Mhm. Und ich wollte mit den Menschen nur leben, die das wissen.
Mhm. Und damit klarkommen.
Und alle dürfen das wissen. Mhm. Und deswegen habe ich auch auf Twitter über mein Lesbischsein auch geschrieben. Also über mich geschrieben, muss ich sagen. Aber also ich habe nicht spezifisch über mein Lesbischsein geschrieben, sondern über mich geschrieben. Mhm. Und das hat eine Journalistin gefunden und mir Direct Message geschrieben, mhm, und mir vorgeschlagen, ja, ein Interview zu machen. Mhm. Und ich dachte, das ist eine schöne Idee für koreanische Gesellschaft, dass es sichtbar wird, mhm, dass es eine lesbische Frau gibt, die geheiratet ist, mhm, die Frau geheiratet hat. Eigentlich, wir gingen zum eingetragenen Lebenspartnerschaft. Mhm. Damals gab es noch kein Homo-Ehe oder so, mhm, in Deutschland noch. Genau. Aber das galt ja damals auch so ähnlich wie Ehe. Mhm. Und davon habe ich auch im Interview erzählt. Und ich habe so eine krasse Kommentare bekommen und so. Ich war auch ein bisschen verletzt von der Reaktion.
Oh,
und
nee.
Einige schrieb so, kehr nach Deutschland zurück. Das, was man aber in Deutschland auf der Straße auch öfters hört,
ja,
kehr nach Asien zurück oder so.
Oh je.
Ja. Mhm. Ja.
Aber du hast keine Reue.
Nö.
Ja.
Ja, das ist gut. Also solche Kommentare ist natürlich verletzlich, mhm, wenn man sowas liest, aber das kann mich nicht grundsätzlich verletzen.
Wie gehst du denn damit um?
Ich bin so wie ich bin.
Ja.
Und auch wenn jemand davon weiß, dann ist es auch eine Geschichte und wir wissen jetzt mehr, mhm, von anderen Menschen. Mhm.
Du hast ja im letzten Gespräch erwähnt, dass dein Ex-Chef manchmal so im Kundengespräch dich gefragt hat, wie geht's deiner Frau und so weiter. Also er hat quasi gezeigt, dass du lesbisch warst vor den Kunden. Ist das nicht so ein Outing? Also wenn das nicht abgesprochen ist, das ist eigentlich nicht nett von ihm, oder?
Das ist super Frage. Das ist wirklich super gute Frage. Also man hätte fast gedacht, dass er mich geoutet hätte. Mhm. Also glaube ich zumindest, er war natürlich nicht fürsorglich genug vielleicht gewesen, aber weil es um mich handelt und nicht um jemanden anderen, der lesbisch ist oder die lesbisch ist, war das für mich völlig in Ordnung. Also er dürfte das auch noch machen. Hm. Also das gilt aber nur mir und nicht jemanden anderen. Hm. Das hätte er nicht tun sollen, wenn es nicht um mich geht, aber ja, dann hätte er das auch nicht getan, denke ich.
Ja, hoffentlich.
Also, aber das, die Situation war natürlich komisch, weil er war stolz drauf.
Ja.
Seine Angestellte, die lesbisch ist, sitzt neben ihm. Mhm. Und ja, das ist einfach, er war naiv vielleicht, aber zu naiv war er auch nicht ihm.
Ja, das ist eigentlich so ein Beispiel von Tokenism. Mhm. Kennst du das?
Tokenism?
Mm.
Was ist das?
Dass zum Beispiel mehrheitlich weiße Unternehmen so ein paar nicht weißen Angestellten haben.
Ich weiß.
Ne? Und dann, wir lieben ja. Diversity.
Jetzt weiß
so.
Ich, was du...
Dass er dann sich damit schmückt.
Naja, du hast auch zum Teil recht. Also ganz elegant war er nicht, muss ich sagen.
Ja, das also hast du aber sehr elegant ausgedrückt.
Aber, ja, also elegant war er nicht. Das ist absolut die Wahrheit. Das, was ich auch spürt hatte, er wollte meine Aufgabe erleichtern. Mhm. Das wollte er auch ein bisschen.
Okay,
Teil.
Ist komplex.
Wenn ich also vor Menschen, die ich zum ersten Mal kennenlerne oder sehe, irgendwann dann sagen möchte, dass ich doch lesbisch bin und so, also versuche ich immer von Anfang an klarzustellen. Und wenn er aber mich in natürlicher Art und Weise fragt, wie geht's deiner Frau, ja dann macht er die Situation natürlich und war okay. Also ich glaube, am Anfang hat er nur so mal probiert, ob ich das okay finde.
Mhm.
Dann wahrscheinlich habe ich das so, das hat mich wahrscheinlich nicht gestört oder so.
Mhm.
Und dann hat er das einfach weitergemacht, weil er so das als Erlaubnis angenommen hat.
Mhm.
Wahrscheinlich so. Aber super elegant war das nicht. Also ja, du hast recht.
Boah, es geht, ja. Mir ist nur das aufgefallen und ich habe nur gedacht so, oh nee, das hoffe, dass Narin nicht irgendwie dadurch irgendwie ja wie ein Maskottchen gefühlt hat.
Ja, ich möchte glauben, dass er gute Wille hatte.
Ja.
Auch wenn das nicht unelegant war.
Hm.
Also super unhöflich war das für mich nicht der Fall, aber ein bisschen unangenehm habe ich mich ein bisschen gefühlt, je nach Situation. Also wenn ich diejenige, die ich zum ersten Mal sehe, schon mag, dann war das völlig okay. Aber wenn ich diejenige nicht wirklich mag, dann nicht gut.
Ja.
Ja.
Wenn unter unseren Hörerinnen ja nicht queere Personen gibt, bitte sprich das, also bitte lass das einfach, ne? Bitte vorher absprechen oder einfach der Person überlassen, wann und bei wem die Person sich als queere Person oder überhaupt über sich selbst erzählen möchte. Also das ist nicht unbedingt euer Sache, sondern immer die Sache der Menschen selber. So, also du hast in Korea Maschinenbau studiert und in Deutschland aber Film. Kannst du dich daran erinnern, wie du so dich entschieden hast?
Über Film habe ich mich immer interessiert, aber... Also damals, als ich noch jung war, war die Situation in Südkorea mal gerade sehr schlecht. Also es war so Finanzkrise, ganz krasse Finanzkrise, als ich so 15 war oder 12 war oder so.
Mhm.
Und dachte, Künstler kann man nur werden, wenn man ein bisschen mehr Geld hat. Und unsere Familie ging echt pleite und ich musste auch allein wohnen. Und es gab so viel Krise in unserer Familie auch.
Mhm.
Deswegen habe ich auch gar nicht geträumt, irgendwie Film zu studieren und dachte, ich soll Geld verdienen.
Mhm.
Und Maschinenbau habe ich mich auch interessiert. Und meine Mutter hat zwar nicht studiert, aber sie ist eine Maschinenbauerin auch.
Mhm.
Und dachte, dann kann man das auch lernen, also kann man das studieren. Dann aber, wenn du angefangen hast zu studieren und selber Geld zu verdienen, dann merkst du, dass mit dem Geld verdienen vielleicht auch nicht unmöglich ist. Und denkt man dann an seinen Traum.
Mm.
Und es ist mir passiert. Und deswegen wollte ich in Korea damit anfangen.
Mm-hmm.
Und ich wollte gerne so am Set Erfahrung sammeln als Regieassistent oder so.
Mm-hmm.
Ich wollte mich bewerben. Und erste Bedingung war, du musst einen Führerschein besitzen, damit du LKW fahren kannst.
Mm-hmm.
Und zweite Bedingung war, dass du dein Militär, den Pflicht hinter dir hast.
Genau, ja.
Und natürlich hatte ich schon meinen Führerschein, aber Militärdienstpflicht habe ich auch gar nicht als Frau in Südkorea. Deswegen durfte ich mich nicht bewerben für Regieassistent.
Mhm.
Und es war 2002 und dachte, als Frau kann ich in Korea sowieso nicht anfangen, am Set zu arbeiten. Mhm. Und natürlich glaube ich, wenn ich mich jetzt zurückblicke, dann hätte ich auch doch Chance. Unter Frauen gab es auch so eine Gruppe, Film zu machen und so, aber nicht bei großer Filmproduktion. Ich hätte sehr wenig Chance nur gehabt. Und ich habe in Highschool Deutsch als zweite Fremdsprache gelernt. Und ich bin wirklich nach Deutschland geflogen, um Film zu studieren. Hm. Weil ich dachte, in Korea kann ich als kleine Frau nicht damit anfangen. Hm.
Und wie war dann deine Studienzeit in Deutschland?
Total schön. Unsere Uni hat uns alles gegeben, was man braucht, wenn ich mich jetzt dran denke. Hm. Weil damals habe ich mich sehr beschwert, dass die Uni uns mehr hätte geben können und so. Hm. Aber jetzt kann ich wirklich nicht zu beschweren. Wir haben sehr viel gelernt und wir waren immer so kleine Gruppe und unsere Klasse war nur 10 Studenten pro Jahrgang sogar. Und wir hatten aber mehr Professoren von der Zahl her. Aha. Und wir haben nicht genügend vielleicht, aber so ausreichlich Geld bekommen, um Film zu machen. Mhm. Und ich erinnere mich immer an meine super Professoren, besonders an Herr Schum. Mhm. Ja. Er hat uns wirklich Wesentliches beigebracht und das nutze ich ja auch immer noch, wenn ich unterrichte. Hm. Seine Methode und seine Haltung und sein Gefühl und ja, seine Philosophie. Hm. Das bleibt alles in mir.
Das ist schön. Kannst du dich an deinen ersten Film erinnern, den du gemacht hast?
An der Hochschule? Mhm. Ich bin eine Diplom-Schnittmeisterin übrigens. und heutzutage nennt man uns Filmeditor. Also mein erster Film, den ich geschnitten habe in meinem Studium, war so, unser erster Studientag haben wir so eine Dose bekommen. Mhm. Und in dieser Dose gab es warmen Film drin, 16mm Film. Das war so Drehmaterial für einen Spielfilm von unserem Vorgänger. Mhm. Und wir haben auch weiße Handschuhe bekommen und weiße Stifte und so ein Schneidegerät haben wir auch bekommen. Tesafilm auch. Das war wie ein Geschenk. Und die Frau Schulz hat jeder von uns einen Schneiderraum gegeben. Und da müssten wir das Material, so wie wir es schneiden wollen, schneiden. Und das war unser erster Schnitt am Schnittplatz. Mhm. Und danach haben wir, so nach vielleicht einem Monat, unser 16mm Schnitt auf dem Leinwand geguckt. Und natürlich, unser Teaserfilm läuft irgendwie komisch. Und das ist der Anfang und damit beginnt auch meine Geschichte als Filmeditorin. Mhm. Und das erzähle ich auch sehr gerne. Hm.
Also wenn man dann später dein Leben oder dein Leben als Editorin filmen würde, dann würde das quasi damit anfangen. Oder das wird auf jeden Fall dabei sein, diese Szene, dieser erste Tag.
Ja, das bleibt in mir auch als eine sehr, sehr schöne Erinnerung, wie wir so im Schlange standen und Handschuhe bekommen haben. Und diese weißen Handschuhe waren für mich zu groß etwa, weil ich habe kleinere Hände. Mhm. Und Frau Schulz hat für mich extra kleine Buchte und mir gegeben.
Mhm. Was gab dir die Triebkraft, weiter in Berlin zu arbeiten und zu leben?
Ich hatte immer koreanische Partnerin. Mhm. Und Liebe war immer für mich ein großer Teil von Energie gewesen. Mhm. Und ich habe meinen Alltag zu genossen. Ich habe immer versucht, weniger zu arbeiten und das Wetter zu genießen und besonders meinen Balkon zu genießen. Hm. Und frische Luft zu atmen. Und das hat mir meistens Energie gegeben und mein bester Freund Philipp hat mir immer Energie gegeben. Und,
hi Philipp.
Und ich mochte meine Freunde in Deutschland sehr, in Berlin sehr. Und ich mochte unser Viertel, Prenzlauer Berg. Hm. Bevor damals gab es noch sehr viel Künstler.
Mm, also bevor es noch total schickimicki geworden ist, Prenzlauer Berg.
Aber dann danach, als es noch so diese Prenzlauer Berg Bio-Viertel wurde, habe ich das auch doch gemocht, weil ich auch sowieso verbiosiert wurde, kann ich sowas auch sagen. Aber ja, ich bin dort auch quasi aufgewachsen. Nee, also ich bin nicht aufgewachsen.
Doch, als junger erwachsener Mensch doch, würde ich sagen. Ich bin auch zum Teil in Köln aufgewachsen, sage ich auch immer.
Ja, machst du das auch?
Ja.
Ja, also ich bin quasi in Prenzlauer Berg aufgewachsen, vom Gefühl so. Mhm. Und ich bin mittlerweile auch dort ein Biomensch geworden. Und ich Ich esse nur noch Bio und ich fütter meinen Kater auch nur noch Bio und benutze ich extrem wenig Plastiks, Kunststoffe. Und ja, also ich bin super Bio-Feministin geworden dort. Und das gefällt mir auch, so einen Lebensstil gelernt zu haben oder erfahren zu haben. Warum nicht?
Das gerade so ökofreundliche Lebensstil zu bewahren, ist in Seoul gerade extrem schwierig, oder nicht? Wie ist es denn?
Ist nicht schwierig. Es gibt auch mittlerweile in Seoul viel Genossenschaften von Lebensmitteln. Also wenn du in Korea wohnst oder lebst, dann hast du tausende andere Möglichkeiten, schneller geliefert zu bekommen. Also dein Lebensmittel meine ich. Mhm. Aber wenn du ein bisschen darauf warten kannst, so wie in Deutschland, also 2-3 Tage reicht doch, aber das mit dem Warten, dann kriegst du so günstige Bioware auch über Genossenschaft.
Also wir sind bestens dafür vorbereitet, auch in Seoul ökologisches Leben zu führen.
Also am Anfang hatte ich doch Schwierigkeiten, weil ich wusste nicht, wo mal wo einzukaufen. Mhm. Es gab keine Rewe, es gab kein Bio, es gab, also mein Lieblings-Bio-Läden gab es gar nicht in Korea. Und man isst hier einfach anders. Mhm. Und die Produkte sind auch anders. Und am Anfang war ich auch sehr traurig, dass ich nicht mehr, also ich habe Einkaufen auch sehr genossen, gemocht auch. Mhm. Und das ging kurz verloren. Mhm. Und es hat aber ein Jahr gedauert, dass ich endlich nach vielen Versuchen den Weg gefunden habe, wie ich in Korea besser lebe. Mhm. Und ich ernähre mich jetzt fast nur noch von Bio wieder, Korea. Mhm. Aber das passt nicht immer. Und ich esse mittlerweile wieder auch sehr viel Fleisch.
Ja, ich glaube, das ist immer so in Bewegung. Also mal mehr, mal weniger.
Passiert halt.
Ja. Und jetzt bist du eine Unternehmerin in Südkorea und du bietest Beratungen für große Medienhäuser in Südkorea, aber auch du bildest angehende Filmemacherinnen auch aus. Und seit neuestens produzierst du auch selbst die Videos und zwar kurze Dokumentarfilme für Internetplattformen. Und diese Videos werden unter dem Namen Interview veröffentlicht. Also ich habe zwei Videos von Interview gesehen und das war sehr auffällig, muss ich sagen. Zum einen habe ich das Video Child of Climate Change oder das Kind der globalen Erwärmung gesehen. Und das zweite Video, das ich gesehen habe, ist die Farbe deines Wuts. Und beide Videos behandeln sehr gesellschaftsrelevante Themen, aber es kommt mir sehr persönlich und fast wie ein Videokunstwerk aus. Und das fand ich sehr spannend. Wie bist du dazu gekommen?
Manche Interview-Content sind sehr flat, muss ich sagen. Also wurde irgendjemand, der berühmt ist oder interessant ist, interviewt und wird dann geschnitten und mit großem Text drauf auf dem Bild. Und weil es sonst zu langweilig ist, ist immer sehr schnell geschnitten und zwischendurch kommt immer so Insert-Cuts und so. Natürlich, es gibt interessante Contents, muss ich auch sagen, aber ich wollte was anderes machen. Und ich habe so gedacht, was ich gut machen kann. Und ich dachte, wir konzentrieren nicht an bestimmten Format, damit es schnell produziert wird, sondern wir konzentrieren an unseren Protagonisten. Und deswegen habe ich das auch Interview genannt und Inter bedeutet verbinden und wie das Video, aber das sollte auch wie Interviewee und Interviewer anhören.
Das war
die Idee. Und weil ich ein Filmmensch bin, wenn ich unterrichte, natürlich kommt ein bisschen mehr Ästhetik als andere. Auch wenn es so um New Media oder YouTube-Video geht. Und das kann bei mir nicht fehlen. Und ich habe genau jemanden im Kopf gehabt, als ich die Idee hatte. Und ich wusste aber, dass sie bei Weißkorea ein Interviewgespräch hatte. Also ein Sorggespräch, meine ich. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass sie angenommen wird, weil sie ist eine super Journalistin in Korea.
Haedeon.
Und ich dachte, sie geht zuerst zu Weiß, aber sie ist dann zu uns gekommen. Und Haedeon hat viele Prototypen gemacht und irgendwann hat sie mir ein Video gezeigt und das hat mir super gut gefallen. Und das ist diese Eichhörnchen-Swift-Tab.
Ah, okay, den habe ich noch nicht gesehen.
Das ist unser erstes Video von Interview.
Also diese fast poetische Ästhetik, das kommt dann durch ganz lange Diskussionen und auch ganz viel Experimentieren.
Ich habe ihr gesagt, spüre von deinen Protagonisten und mach ein Video, das dein Protagonist entspricht. Und kein bestimmtes Format machen oder still daraus machen oder davor machen, bevor du deinen Protagonist gedreht hast, sondern alles von Protagonist spüren und alles von Drehmaterial spüren und mach, was es genau dazu passt.
Jetzt gründest du aber auch Yeongsang in Yeonde oder Solidarität zwischen Videomacherinnen in Südkorea. Kannst du ein bisschen erzählen, worum geht es?
An die Solidarität habe ich gedacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss was tun.
Triggerwarnung. Es handelt sich um eine Erklärung über sexuelle Missbrauchsfälle in Südkorea. Wenn das Thema euch belastet, könnt ihr die kommenden 2 Minuten 15 Sekunden überspringen. Neben dem Covid-19 ist der sexuelle Ausbeutungsskandal derzeit das Thema in südkoreanischen Medien. Letztes Jahr haben 2 angehende Journalistinnen entdeckt, dass in südkoreanischen Chatgruppen Videos und Fotos von Minderjährigen und sogar von Kindern zirkulierten. Sie haben mit der Polizei kooperiert und am 17. März ist Cho Ju-bin, einer der Tätern, festgenommen. Was die südkoreanische Öffentlichkeit geschockt hat, ist die Größe der Chatgruppen und die Brutalität der Taten. Eine Gruppe, die den Fall investigiert hat, hat die Zahl der Chatgruppenmitglieder auf 260.000 geschätzt. Die Männer haben Kinder und Jugendliche mit Schülerjob, Modelvertrag oder Geschenke verlockt und sexualisierte Bildmaterialien von ihnen produziert. Die Täter hatten die Personalien der Opfer und damit haben sie sie bedroht, dass sie alles an ihren Eltern, Familien und Freundinnen weiterleiten würden, wenn sie nicht gehorchen, weiter solche Videos zu machen. Der Täter Cho Ju-bin alleine hatte mindestens 74 Frauen sexuell ausgebeutet, darunter 16 Jugendlichen und Kinder. Die Täter haben die Opfer wörtlich Sexsklavinnen genannt. Sie haben mit den Materialien um die Kunden geworben und die wiederum haben bis zu mehrere tausende Euro gezahlt und Bilder und Videos hochgeladen, um den Zugang zu diesen Chatgruppen zu bekommen. Trotz der Ernsthaftigkeit der Lage verharmlosen die männlichen Politiker diese Kriminalität, sodass das Parlament einen Gesetzentwurf gegen die sexuelle Ausbeutung in Chatgruppen, der durch eine Petition mit über 100.000 Unterschriften vertagt wurde, abgelehnt hat. Währenddessen haben 5 relevante Petitionen auf dem Petitionsplattform von südkoreanischen Präsidentenhaus bisher über 5 Millionen Unterschriften gesammelt, sodass der Präsident Moon Jae-in persönlich die Ermittlung gegen allen Chatgruppenmitglieder angeordnet hat. Da die männlichen Sexualstraftäter in Südkorea leider eine sehr große Verständnis in Justiz und Politik finden, und da die Schutzmaßnahmen für die Opfer sexualisierten Gewalt sehr geringfügig sind, wollen vor allem Frauen eine grundlegende Veränderung auf allen Ebenen der Gesellschaft realisieren.
Es gibt im Leben immer Momente, wo man wirklich denkt, jetzt kann ich die Situation nicht ertragen. Mhm. Und es reicht nie, wenn ich nur retweete oder so wütend etwas auf Social Network schreibt, sondern wirklich etwas tun möchte. Und deswegen habe ich Nummer 1 gedacht, diese Video zu machen, was wir vorhin gesprochen haben. Und Nummer 2 war, diese Solidarität zu gründen. Und wir sind ziemlich am Anfang. Wir müssen auch noch viel tun. Aber das geht ja um Video. Und wir sind Videomacher. Und wir haben Identität als Videomacher. Dieser Skandal hat meine Identität irgendwie verletzt, weil das wurde alles über Video passiert. Mhm. Ich wollte aussprechen, dass sowas jetzt nicht mehr zu akzeptieren. Mhm. Das kann ich als Videomacher nicht mehr akzeptieren. Diesmal ging das wirklich schlimm, weil es ging um Jugendlichen.
Ja, Minderjährigen.
Kleine Kinder sogar. Mhm. Deswegen dachte ich, dass Leute sich zusammenstellen sollen und wir etwas machen können. Und ich habe dann einen Twitter-Account neu gemacht und Leute gefragt, ob jemand zusammen machen möchte. Und wir sind jetzt so 30 oder so,
wow,
die zusammen machen wollen. Oder über 30 mittlerweile. Und es gibt einige Medien, die auch solidarisieren wollen, dadurch, dass die Contents machen und publizieren. Und einige helfen dann dabei, dass wir benachrichtigen, dass wir unsere eigenen Contents machen und dass wir machen auch sehr langsam, weil wir nebenbei auch noch arbeiten müssen.
Ja, aber ich fand die Idee einfach sehr spannend und auch berührend, dass ihr als Videomacherinnen das Medium, das ihr so liebt, quasi rückerobern wollte. Also nicht mehr als Erpressungsmittel für sexuelle Straftaten, sondern einfach für die, also Frauen oder die Leute, die eben von solchen Videos dann betroffen werden. Also ich unterstütze euer Projekt voll und ganz und ich bin sehr gespannt auf eure zukünftigen Projekte.
weil ja, ich denke immer daran, was ich am besten machen kann und was ich am einfachsten machen kann. Mhm. Und was man am einfachsten machen kann, ist also was wir auch gerne machen. Und wir machen gerne Videos und wir lieben Videos und damit kann man anderen Leuten Hoffnung geben. Mhm. Und ich wollte eigentlich Hoffnung geben. Mhm. Und ihnen auch Energie geben und motivieren, weil viele sind sehr wütend und diese Wut macht auch Menschen kaputt.
Ja.
Aber diese Wut brauchen wir auch. Mhm. Also wir müssen mit diesem Wut auch zusammenleben und wir müssen wissen, wie man das macht. Und ich wollte mit Video dabei helfen. Mhm. Und ich glaube, Menschen, die mit uns das zusammen machen, die haben alle dieselbe Meinung.
Mhm. Ihr teilt den Ziel. Was ist dann dein Ziel als Unternehmerin?
Ich möchte eine Firma gründen. Also wenn ich dort Angestellte wäre, gerne arbeite.
Und wie
das
ist es?
Macht Spaß.
Und wie ist es bisher?
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil also das war mein erstes Ziel. Mhm. Aber ich genieße irgendwie als Unternehmerin zu sein und kümmere ich mich eher weniger um meine Angestellten. Die arbeiten zu viel und das weiß ich. Mhm. Und ich versuche immer dann sehr viel dran nachzudenken, was ich dann dabei helfen kann oder das verbessern kann, die ganze Situation. Und dann versuche ich so die Spannung an sich ein bisschen zu reduzieren und die Stimmung anders zu machen, Motivation zu geben, Energie zu geben. Und wenn einer sich zu sehr belastet ist, dann ihm dann nochmal Energie zu geben und Applaus geben und so. Mhm. Und darum kümmere ich mich. Ich glaube, das ist auch meine Aufgabe. Mhm. Als Unternehmerin sage ich aber immer von vornherein, dass ich eines Tages ein ganzes vierstöckiges Gebäude mieten werde.
Mhm. Warum vierstöckig? Warum vierstöckig?
Weil wir brauchen natürlich unser Büroraum. Wir brauchen unten im Erdgeschoss natürlich ein Café, da wo man Kaffee trinken kann und schön sich ausruhen kann. Und brauchen Räume für so kleine Meetings und brauchen auch Raum für große Veranstaltungen. Und brauchen auch so Büroraum für die Menschen, die bei uns incubated werden. Hm.
Ja, ich hoffe dann, dass du das Ziel zusammen mit deiner Mitarbeiterin bald erreichst.
Hoffe ich auch, danke.
Gibt es etwas, was du noch mir sprechen möchtest? Und Fragen oder Kommentare?
Sagen möchte?
Ein Thema oder meine Hörerinnen?
Ach so, liebe Hörer und Hörerinnen oder Hörerinnen. Ich höre täglich auf mein Twitter, dass Asiaten in eurem Land diskriminiert werden. Mhm. Und ich lese leider wirklich jeden Tag so viele Geschichten, wie sie diskriminiert werden. Und die leben dort. Sie haben ihren Alltag auch dort. Und eine Freundin, die ist ziemlich verletzt innerlich. Mhm. Weil sie lebt in Deutschland schon seit über 15 Jahren. Sie spricht super Deutsch und sie fühlt sich irgendwie mal ab und zu Deutsch zu sein. Das, was ich auch nicht schön finde natürlich. Aber und sie geht zum Supermarkt einzukaufen und Menschen gucken sie wie ein Virus. Das geht so nicht. Mhm. Das macht eine Gesellschaft kaputt. Und gutwillige, weiße Menschen glauben und sagen, dass nur einige Idioten sowas tun. Aber ihr solltet solche Idioten nicht erlauben. Danke.
Vielen Dank. Jedes Wort unterschreibe ich. Also das sehe ich auch genauso. Ja, manchmal tut es mir noch mehr weh, dass die Leute drumherum einfach weggucken oder einfach schweigen. Ja.
Ja, eine Freundin von mir, sie wurde im Supermarkt von einem weißen Mensch als Coronavirus genannt und sie hat mich an dem Tag angerufen und so geheult.
Oje.
Das ist nicht besonders, also ich meine, es war schon der Alltag gewesen und das wissen die aber nicht. Das ist leider in Deutschland passiert und das ist schlimm. Hm. Und man sollte die Augen nicht mehr zuhalten.
Ja. Nari, vielen Dank für deine Zeit.
Danke,
es ist ja super spät in Südkorea gerade. Ich hoffe, dass die Folge dir dann auch gut gefällt. Die werde ich hoffentlich pünktlich morgen hochladen. Dann, wir hören uns nochmal.
Ich habe Spaß gehabt und alles Gute.
Danke, mir hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns auch wieder, ne?
Wir hören uns.
Ciao.